Hallo, ihr hört Bermudafunk auf 89,6 in Mannheim und 105,4 in Heidelberg. Wenn heute nicht der 26.12. ist, so hört ihr eine Wiederholungssendung. Ihr hört Radio Libertad, das Radio der anarchistischen Gruppe Mannheim. Ihr könnt uns natürlich gerne eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns immer über E-Mails. Und ihr könnt die E-Mail schreiben an agm68@gmx.net. Die folgende Sendung besteht zum Großteil aus einem Vortrag, der am 9.11.2004 im Wirtshaus Konfetti in Neustadt an der Weinstraße gehalten wurde. Auch alle Lieder, bis auf das Lied Anarchisterisch, wurden dort gespielt und gesungen. Einige von euch werden sich jetzt fragen, warum eine Sendung zu Erich Mühsam? Ja, Erich Mühsam war eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit im Deutschland der 20er und 30er Jahre. Er war Anarchist, hat das auch öffentlich bekannt. Er war so einer, der heute wahrscheinlich in Talkshows eingeladen würde und mit Sabine Christiansen oder wie sie alle heißen reden würde. Also wie gesagt, er war ein sehr, sehr bekannter Intellektueller und er war explizit Anarchist und war wohl einer der berühmtesten Anarchisten des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Kurt Erich Mühsam wurde geboren am 6.4.1878 in Berlin und am 10.7.1934 im Konzentrationslager Oranienburg von den Nazis ermordet. Er war Jude, ist allerdings 1926 aus dem Judentum ausgetreten und hat der Religion abgeschworen. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Sendung und wenn ihr noch mehr Infos zu Erich Mühsam haben wollt, dann könnt ihr auf die Internetseite gehen, www.erich-mühsam.de. Mühsam natürlich ohne Ü, sondern mit UE.
Ich kurz vorausschicken, dass am 70. Todestag Erich Mühsams eben Biergarten des Naturfreundhauses Elmstein ein ähnlicher Vortrag gehalten wurde. Ein besonderer Anlass besteht aber heute nicht, außer dass der 9. November ein Datum historischer Tragweiten ist. An einem solchen 9. November gab es immer mal wieder revolutionäre Erhebungen. Und in manchen Gegenden der Pfalz hört man zuweilen, vornehmlich aus dem Mund älterer Menschen, um anzudeuten, dass da einer tief und fest schläft und er kaum aufzuwecken ist, die Redewendung, der Leid da, erschosse wie der Robert Blum. Und dieser Ausspruch hat tatsächlich etwas mit einer Revolution zu tun, nämlich der von 1848. Da gab es in Wien genauso wie hierzulande revolutionäre Erhebungen in Wien im Oktober dieses Jahres kam es zu heftigen revolutionären Kämpfen der Arbeiterschaft und der Studenten, der sogenannten Akademischen Legion, wie die sich dann bezeichneten. Die Stadt Wien war damals bei diesen Aufständen stark belagert von konterrevolutionären Truppen des Fürsten von Windischgrätz, denen dann erst am 1. November die Erstürmung Wiens gelang. Robert Blum wurde an diesem Tag dann gefangen gesetzt. Robert Blum war als Abgesandter des linken Flügels der Frankfurter Paulskirchenversammlung dort an der Revolution beteiligt. Er wurde also, wie gesagt, gefangen genommen und dann am 9. November 1848 in der Brigittenau erschossen. Diese Hinrichtung führte besonders in Deutschland nicht nur zu großer Trauer, sondern auch zu heftiger Empörung. Irgendwann entstand dann auch ein Robert-Blum-Lied in Arbeitergesangvereinen, sehr gern gesungen, heute aber kaum noch bekannt. Und der Bernd wird uns dieses Lied jetzt erstmal zu Gehör bringen.
Ja, der Vorspann kam nicht so nett. Ich habe also auch einen eigenen Vorspann eigentlich, weil der Robert Blum ja auch freireligiös war. Und als Freireligiöser hat er sich sehr engagiert und war dann als Abgeordneter des ersten deutschen Parlaments in Wien bei den Aufständischen und hatte dort unter diplomatischem Schutz, wie man das so versteht, sollte er den Aufständischen die Unterstützung der demokratischen Linken versichern. Und am 7. und 8. November wurde er verhaftet unter dem Befehl von Fürst Windischgrätz, wie der Hannes ganz richtig gesagt hat, und der ja ein williges Werkzeug der reaktionären Heiligen Allianz des europäischen Adels war. Und vor den Toren von Wien von kroatischen Jägern erschossen. Vielen ist der Name Fürstmetternich nur noch als Sektmarke bekannt, glaube ich. In der freireligiösen Gemeinde Edelbach, dem Dorf ohne Gott, so wie es genannt wird, mitten im Pfälzerwald, wird zum Gedächtnis an Robert Blum dieses Lied bewahrt und gesungen. Dort habe ich es auch gelernt. Ja, frühmorgens zwischen 4 und 5 öffnet sich der Gittenauer Tor. Die Hände am Rücken festgebunden, tritt Robert Blum mit Schwestern Schritt hervor. Die Hände am Rücken festgebunden, tritt Robert Blum mit festem Schritt hervor. Die schweren Ketten rasseln an seinen Händen, sein Freund, der ihm zur Seite steht. Der Henkersknecht geht in die Mitte, er liest ihm jetzt sein Todesurteil vor. Der Henkersknecht geht in die Mitte, er liest ihm jetzt sein Todesurteil vor. Ja, meine Herren, ich bin bereit zu sterben, ich gebe mein Leben für die Freiheit hin. Nur eines liegt mir schwer am Herzen, das ist mein heißgeliebtes Weib, mein Kind. Nur eines liegt mir schwer am Herzen, das ist mein heißgeliebtes Weib, mein Kind. Hier diesen Brief, den gebt ihr meinem Freunde, und diesen Ring dem heißgeliebten Weib. Und diese goldene Uhr, die kleine, die gibt er meinem einzigen Sohn, dem Heinz. Und diese goldene Uhr, die kleine, die gibt er meinem einzigen Sohn, dem Heinz. Der erste Schuss traf ihn in seine Schläfe, der zweite in sein treues Herz. So starb der edle Freiheitskämpfer Robert Blum. So starb der edle Freiheitskämpfer Robert Blum.
Ja, das Thema des Vortrages heute Abend stand oder steht unter dem Motto freier Geist, freies Wort, freie Tat. Das ist durchaus eine Klimax. Freier Geist gebiert das freie Wort, dem die freie Tat folgt. Für Mühsam bildete dieser Dreiklang eine Einheit, der er sein Leben lang treu blieb, wie auch nach dem von ihm in seinem Gedicht Der Gefangene formulierten Aphorismus: Sich fügen heißt lügen, bis in seinen grausam herbeigeführten Tod hinein gelebt und gewirkt hat.
Vater wird gesucht, könnte in vielen Sprachen und in vielen Ländern so gesungen werden, ob in Spanien, in Deutschland, in der ehemaligen Sowjetunion oder im zertrümmerten Jugoslawien, ob in Chile oder in Argentinien, ob bei den Aborigines in Australien oder Indigenas in Mittelamerika oder bei den Schwarzen in den USA. Die Mörder und die Länder und die politischen Systeme sind austauschbar. Wenn wir auch wissen, dass die staatlichen Gerichte fast ausschließlich immer im Interesse der jeweils Herrschenden entscheiden, so ist doch die Forderung nach unabhängigen Gerichten, wie sie am Ende der dritten Strophe dieses Liedes erhoben wird, berechtigt und ein klarer Schritt vorwärts. Dies wird auch wieder am Beispiel der rechtlosen Gefangenen des Irakkrieges und an der Diskussion um die Beteiligung der USA am Internationalen Gerichtshof überaus deutlich. Deshalb ist die globale Arbeit von Gruppen wie Amnesty International oder Rightwatch so überaus wichtig. Mein Vater wird gesucht, er kommt nicht mehr nach Haus. Sie hetzen ihn mit Hunden, vielleicht ist er gefunden und kommt nicht mehr nach Haus. Die Mutter aber weint, wir lesen im Bericht, der Vater sei gefangen und hätt sich aufgehangen, das glaub ich aber nicht. Er hat uns doch gesagt, so etwas tut er nicht. Es sagen die Genossen, SA hätt ihn erschossen, ganz ohne ein Gericht. Heute weiß ich ganz genau, warum sie das getan. Wir werden doch vollenden, was er nicht konnte beenden. Und Vater geht voran.
Mühsam durfte nur 56 Jahre alt werden, bevor er von Hitlers SS-Banditen im KZ Oranienburg kaltblütig ermordet und seine Leiche in einer Latrine aufgehängt worden war, um eine Selbsttötung vorzutäuschen. Mühsam war den Nazis schon lange vor 1933 verhasst. So forderte Hitlers Sprachrohr Goebbels öffentlich die Ermordung des Roten Wühlers. Um den Hass noch zu steigern, ließ er nach der sogenannten Machtergreifung und nach dem inszenierten Reichstagsbrand erfolgten Verhaftungswelle Fotos mit dem Konterfei Mühsams und der Untertitelung der Geiselmörder Mühsam drucken und dann die Wachmannschaften der Zuchthäuser und Konzentrationslager verteilen. Zusätzlich erschienen kurz nach Mühsams Verhaftung in allen Zeitungen des Reichsgebietes auf Anordnung des Propagandaministeriums Hetzartikel gegen ihn, deren Kern die Geiselmordlegende von 1919 bildete. Schon im Gefängnis der Nazis hatte Mühsam durch eine Eingabe an die zuständige Behörde eine Widerlegung dieser Legende versucht. 1919 nämlich, als in München die Kämpfe um die Rettung der Räterepublik tobten und 21 Geiseln dabei erschossen wurden, war Mühsam längst fern von München in einem Gefängnis der nach Bamberg abgehauenen SPD-Regierung Gefangenen gesetzt. Auch Mühsams Frau Zenzel, mit der er seit 1915 verheiratet war, versuchte in Briefen an Zeitungsredaktionen, Behörden und Lagerleitungen diese Verleumdung zu widerlegen, aber vergebens. Über Mühsams Verhaftung, Misshandlungen und Ermordung verfasste sie 1935 im Exil eine Broschüre, Der Leidensweg Erich Mühsams. Die Broschüre wurde vor 10 Jahren ergänzt mit einem dokumentarischen Anhang sowie einem Aufsatz Das Schicksal Zenzel Mühsams wieder aufgelegt und ist im Buchhandel erhältlich. Jahre zuvor ist eine ähnliche Broschüre in Wetzlar erschienen, mit dem, wenn ich mich recht erinnere, mit dem Titel Gefangene unter Hitler und Stalin, wo auch dieser im Grunde genommen der Text von der Broschüre von Zenzel Mühsam übernommen wurde. Nur diese Broschüre ist leider nicht mehr erhältlich, sie kann aber im jetzigen Nettlau-Institut eingesehen werden, denke ich mal. Oder ist die nicht mehr bei euch? Gell, dachte ich mir schon. Ich verzichte darauf, hier einen tabellarischen Lebenslauf Erich Mühsams zu referieren. Seine Lebensdaten habe ich in einer kleinen Broschüre im Westentaschenformat zusammengefasst. Die hier, ich habe da etliche Exemplare dabei, die gegen eine Spende für die Arbeit des Forums deutschsprachiger Anarchisten erhältlich ist. Ich will vielmehr versuchen, soweit es geht, dem Menschen und revolutionärisch Mühsam gerecht zu werden. Zenzel Mühsam selbst sprach davon, dass dieser, Zitat, berüchtigte Anarchist der liebenswürdigste und aufrichtigste Mensch gewesen sei, den sie je kennengelernt hatte. Einer seiner Mitstreiter, der Name ist mir im Augenblick leider nicht erinnerlich, es könnte sich aber um Rudolf Rogger gehandelt haben, schrieb in Anlehnung an Mühsams verwegenes Aussehen, wer ihn näher kannte, hätte befürchten können, dass er sogleich eine Bombe aus der Tasche ziehen und unter die Menge werfen könnte. Wer ihn aber kannte, wusste, dass er der gütigste, hilfsbereiteste und dabei für seine eigene Person selbstloseste Mann war, den man sich hätte vorstellen können. Zitat Ende. Dass Anarchisten Bomben werfen, ist bis in die heutige Zeit hinein gängiges Vorurteil geblieben. Erich Mühsam griff belustigt dieses Vorurteil auf und schrieb dazu ein satirisches Gedicht, dessen erste Zeilen lauten, war ein Anarchist Erich, der hat den Attentat Erich. Geboren wurde Erich Mühsam 1878 in Berlin, wuchs dann in Lübeck auf, wo seine Eltern 1879 die noch heute am Lindenplatz bestehende Apotheke übernahmen. Hätte sich Erichs Vater letztlich durchgesetzt, wäre Erich sein Nachfolger in der Apotheke geworden. So besuchte dann Erich Mühsam, deshalb standesgemäß das Lübecker Gymnasium. Schon recht früh reifte in Erich ein rebellischer Geist. Und so konnte es nicht ausbleiben, dass er wegen sozialistischer Umtriebe mit 18 Jahren vom Gymnasium flog, nachdem er über eine Rede des reaktionären und autoritären Rektors einen Artikel in einer sozialdemokratischen Zeitung untergebracht hatte. Auch die elterliche Erziehung war alles andere als von Zuneigung und Toleranz geprägt, sondern von Ungerechtigkeit, Gewalt und Intoleranz. Sein Interesse für Literatur wurde vom Vater ganz bewusst unterdrückt und behindert, weil dies seinem eigenen Interesse widersprach, dem Sohn zu seinem Geschäftsnachfolger zu machen. Nach der Relegation vom Lübecker Gymnasium konnte Erich seinen schulischen Werdegang im mecklenburgischen Parchim fortsetzen, begann dann eine Apothekerlehre mit Berufsabschluss als Apothekengehilfe. In diesem Beruf arbeitete er dann in Lübeck, Blomberg-Lippe und in Berlin. Nach Berlin siedelte Erich Mühsam im Jahr 1900. In Lübeck brachte er als 22-Jähriger sehr zum Verdruss seines Arbeitgebers, des Inhabers der Adlerapotheke, eine Bürgerinitiative gegen den Abriss der Löwenapotheke ins Rollen. Das Gebäude dieses Konkurrenzunternehmens galt als einer der historisch ältesten Profanbauten der Hansestadt und fiel dank des Engagements Erich Mühsams nicht der Spitzhacke zum Opfer, wohl aber dem Bombenhagel im von den Nazis angezettelten Zweiten Weltkrieg. In Berlin fand Mühsam Anschluss an die neue Gemeinschaft der Brüder Heinrich und Julius Hart. Diese Gemeinschaft, die sich als Orden vom wahren Leben begriff, bestand aus allerhand Literaten, Schriftstellern, Künstlern, Sozialisten und verschiedenen unpolitischen Weltverbesserern. In diesem illustren Kreis lernte dann Mühsam Gustav Landauer kennen, der ihn nicht nur zum Freund wurde, sondern ihn auch mit anarchistischem Gedankengut sowie mit der Philosophie Nietzsches vertraut machte. Dazu, dass Mühsam letztlich seinen Apothekerberuf an den Nagel hängte, war der Ermunterung Julius Hartz zu verdanken, das zu tun, was er schon immer tun wollte, nämlich sich der Literatur zuzuwenden. So war 1901 aus dem Apotheker Erich Mühsam der freie Schriftsteller Erich Mühsam geworden. Seine erste große Veröffentlichung war das 1903 erschienene Buch »Die Homosexualität – Ein Beitrag zur Sittengeschichte unserer Zeit«. Diese Schrift wurde 1996 versehen mit einer kommentierenden Einleitung wieder neu aufgelegt. Mühsam wandte sich in dieser Schrift gegen die auf den Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches fußende Kriminalisierung und Verurteilung der Homosexuellen. Darin versucht er, ganz im Sinne des damaligen Sexualwissenschaftlers Magnus Hirschfeld, aber aus heutiger Sicht ziemlich grotesken Weise, Homosexualität als angeboren zu erklären und zog daraus die Schlussfolgerung, dass was natürlich, also angeboren ist, nicht verboten werden darf und nicht verboten werden kann. Das Thema lesbische Liebe streifte Mühsam nur kurz, weil sie im Gegensatz zur männlichen gleichgeschlechtlichen Liebe nicht unter strafrechtlicher Verfolgung stand und somit für die politische Forderung nach Befreiung des Individuums von staatlicher Repression und Autorität nicht von Belang sei. Daraus resultierte für ihn, dass im Hinblick auf eine zu schaffende neue und freie Gesellschaft das männliche Individuum von staatlichem Zwang und Herrschaft emanzipiert werden müsse. Hier schwingt wiederum aus heutiger Sicht eine ignorante, für die damalige Zeit auch bei Vorkämpfern der freiheitlichen Idee, aber durchaus übliche Zwiespältigkeit im Verhältnis zu Frauen mit. In einigen Gedichten und Tagebucheintragungen Mühsams wird dies durchaus deutlich. Diesem Frauenbild begegnen wir auch in einem von ihm in der Berliner Zeitung Der Anarchist im Juli 1904 veröffentlichten Beitrag über das Ende der Hartschen neuen Gemeinschaft, der er selbst fast 3,5 Jahre angehört hatte. Mühsam schreibt dort, Zitat, dass die Weiber an sich nicht weiter über den Kochherd hinausblicken können und in blindem Begattungseifer ihren Männern folgen, wohin sie geführt werden. Eigenhändig denkende und handelnde Frauen eine Seltenheit darstellen. Zitat Ende. Mühsam kommt dann zu dem Schluss, dass große Werke, jetzt wieder Zitat, nur von Männern erdacht, nur von Männern betrieben und nur von Männern bewirkt werden können. Zitat Ende. Dieses Frauenbild entsprach, wie gesagt, der damaligen Zeit und auch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Im Laufe einiger Jahre änderte sich allerdings, oder besser gesagt, Gott sei Dank, bei Mühsam das Verhalten gegenüber Frauen, wie verschiedene Tagebucheintragungen, Gedichte, Briefe sowie seine unpolitischen Erinnerungen unschwer belegen. Zudem hatte Mühsam politisch gesehen auch unter Frauen Gleichgesinnte. Am 15. März 1926 berichtete das Berliner Tagblatt über eine Kundgebung vom Vortag, auf der Erich Mühsam sprach und mit viel Beifall begrüßt wurde. Das Blatt schrieb, er, Mühsam, freue sich des Beifalls, wenn auch die Klatscher nicht gewillt seien, mit ihm und auf seine Weise zu leben. 3, 4 weibliche Zwischenrufe, doch, dann Gedankenstrich, die Stimmung für Mühsam kommt von Herzen. Zitat Ende. Nach dieser kurzen Abschweifung wieder zurück in die ersten Jahre seines Berliner Schaffens. Sehr bald entwickelte er sich zum herausragenden literarischen Anarchisten, der sich mit den sozial Benachteiligten solidarisierte. Der Reformismus und Legalismus der Sozialdemokratie waren ihm dermaßen zuwider, dass er notwendigerweise den Marxismus als ideologisches Konzept ablehnte. 1932 schrieb Kurt Tucholsky, die SPD solle sich nicht sozialdemokratisch nennen, sondern damit werben, dass bei ihr Familien Kaffee kochen oder Ähnliches kochen könnten. Wäre die Sozialdemokratie so ehrlich, würden viele ihrer Anhänger die Augen geöffnet. Viele Jahre vor Tucholsky, Tucholskys Seitenhieb auf die SPD, fasste Erich Mühsam seine Kritik in einem Lied zusammen, das er in seinem 1909 erschienenen Gedichtband Der Krater veröffentlichte. Das Couplet, das er der deutschen Sozialdemokratie gewidmet hat, trägt den Titel Der Revoluzzer. Es ist auch heute noch sehr bekannt und der Band wird es uns jetzt vortragen und wer es kennt, darf ruhig mitsingen.
Mal ein Revoluzzer im Zivilstand Lampenbusse ging im Revoluzzer-Schritt bei den Revoluzzern mit. Er schrie, ich Revoluzze, und die Revoluzzer-Mütze schob er sich auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten in der Straßenmitten, wo er sonst nun verdrutzt seine Gaslaternen putzt. Sie wurden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster raus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses gute Leuchtelichts. Bitte, bitte tut ihm nichts, denn wenn wir das Gas ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich
fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzzt und dabei noch Lampen putzt.
Lassen wir weiterhin die Lampenputzer ihre Bücher und Doktorarbeiten darüber schreiben, wie man revolutionäre Gewalt anwenden und sie auch gleichzeitig ablehnen kann. Mühsam selber hatte keine sehr gute Meinung von den Parteien, obwohl er selbst 2 Monate lang Mitglied der KPD war. Auch von Wahlen hielt er nichts. Das kleinere Übel, schrieb Mühsam 1912 sehr bildhaft über die Wählerei. Das kleinere Übel ist immer das größere Übel. Lieber mit dem Hintern im dicksten Dreck als zwischen 2 Nachtstühlen in der Luft hängen bleiben. Zitat Ende. Mitte Oktober dieses Jahres fand ich in einer sehr schmalen Textsammlung ein kurzes Gedicht Mühsams, das mir bislang unbekannt war. Leider ist in dieser kleinen Textsammlung nicht angegeben, wann es entstanden ist. Aber angesichts des Einzugs der neuen Nazis in verschiedene Parlamente erscheint es mir von hoher Aktualität zu sein. Es lautet: Wie ging es zu? Wen trifft die Schuld? Wie konnte denn des Wählers Huld trotz allem Schimpfen, Mahnen, Girren gar so verhängnisvoll sich irren? Ach Gott, wie hat so radikal das Volk gestimmt bei dieser Wahl? Ganz rechts teils, teils ganz links gewendet, hat es sein Stimmgeschoss versendet. Ob es die Not dazu bewog, ob ihm am Blut ein Vampir sog, war's Schieles Zoll, war's Krankenschein, war's Steuerdruck, war's Abbau? Nein, das Volk war nur verblendet. Zitat Ende. Mühsam ließ die Parteien links oder auch rechts liegen und verfolgte stattdessen das Ziel, das Subproletariat, von den Marxisten verächtlich Lumpenproletariat genannt, zu revolutionieren. Ihm widmete er ein eigenes Lied, das Lumpenlied, und gründete zum Zweck der Revolutionierung der Marginalisierten 1909 in München, wo er nach ausgedehnten Reisen ansässig geworden war, die Gruppe Tat. Die Agitationsversuche der Tatgruppe geschahen in der Regel in Form von Abendveranstaltungen, zu denen Prostituierte, kleine Taschendiebe, sogenannte Kunden, also Vagabunden, und sonstige gestrandete Existenzen eingeladen wurden. Wie solche Abendveranstaltungen in der Regel aussahen und abliefen, schilderte der 1963 in Stuttgart verstorbene Schriftsteller Franz Jung, der ebenfalls zur Gruppe Tat gehörte, recht anschaulich in seiner Autobiografie »Der Weg nach unten«. Mühsam las einige Gedichte vor und hielt eine kurze Ansprache. Dann wurde gesungen und getanzt, wir hatten Gitarre und Harmonika, und wir bezahlten das Bier, das heißt, Mühsam bezahlte das. Wenn ich das heute noch so sagen darf, es herrschte eine wunderbare Stimmung. Zitat Ende. Und Ferdinand Hartekopf, ja gut, ich wurde mal gefragt, woher Erich Mühsam das Geld gehabt hat. Das ist teilweise so. Er hatte ja eine Erbschaft gehabt von einigen Häusern in Berlin. Nur war ihm das zuwider, sich selbst als Mieteintreiber dann zu betätigen. Und zwar hat er sich dann deswegen den Erbteil auszahlen lassen. Und der Ferdinand Hartekopf, ein Freund Mühsams, schrieb 1919 in der Septemberausgabe der Literaturzeitschrift Die Weißen Blätter, rückblickend zum gleichen Thema Revolutionierung der Marginalisierten: Erich Mühsam wagte sich in die wirklichen Höhlen und Höllen, in denen Verwahrloste zusammenkommen, und sprach ein Bruder zu Brüdern und Schwestern, suchte aus Verschüttung glimmenden Glanz zu locken, zahlte für Dirnen, Diebe, Apachen, Wurst und Bier, Was dieser Staatsfeind getan hat, war praktisches Christentum, ein Heilungsversuch an Aufgegebenen, ein Akt allmenschlicher Solidarität. Zitat Ende. Kurz zu dem Begriff Apachen. Hier ist nicht der durch Karl Mays Winnetou sehr bekannt nordamerikanische Indianerstamm gemeint, sondern mit Apachen war ein Synonym. Apachen war damals zu mühsames Lebzeiten ein Synonym für ja, alles mögliche, Verbrecher, Gauner, Zuhälter. Irgendwann stellte man diese Art von Veranstaltungen ein. Zum einen, weil sich die Klientel als für revolutionäres Gedankengut nicht sehr empfänglich erwies und nur, wie mühsam später resümierte, des Freibiers wegen kam. Zum anderen, weil Gustav Landauer von Frankfurt am Main aus gegen diese Abendveranstaltungen intervenierte. Hinzu kam, dass mühsam im Februar 1910 wegen dieser Agitationstätigkeit verhaftet und wegen Geheimbündelei und Verschwörung vor Gericht gestellt wurde. Der Anlass war eigentlich ein Jux, den sich ein 18-jähriger Jugendlicher erlaubte. Der junge Mann war bei Bauarbeiten am Königssee beschäftigt und ließ dort einige Zündkapseln mitgehen. Eine davon brachte er vor einem vornehmen Café am Münchner Marienplatz zum Knallen. Zwei Tage später wurde er verhaftet und sagte im polizeilichen Verhör, dass er in einem Lokal verkehre, wo man ihm etwas über einen gewissen Mühsam erzählt habe, der dort ebenfalls verkehre. Die Hüter der bayerischen Ordnung schlossen daraus sofort messerscharf, dass der junge Mann nur von Mühsam zur Tat angestiftet worden sein konnte. Anwaltlich wurde Mühsam vertreten vom Münchner Justizrat Max Bernstein. Über dessen Verhandlungsgeschick schrieb Erich Mühsam in seinen unpolitischen Erinnerungen Folgendes. Als er den Tatbestand ausgiebig geprüft hatte, meinte er, ja, schauen Sie, Herr Mühsam, in der Sache gibt's nur zweierlei, Freispruch oder Höchststraf. Dann werden wir doch lieber auf Freispruch heraus wollen, antwortete ich. Bernstein schmunzelte, ich denke halt auch, und nach fünftägiger fabelhafter Verhandlung meines Verteidigers vor Gericht wurde ich dann eben freigesprochen. Zitat Ende. Nicht erst die Agitationsarbeit in München ließ das allseits und allzeit wache Auge des Staatsapparates auf Erich Mühsam aufmerksam werden. Schon 1903 hatte ihn die preußische Polizei in Berlin wegen seiner radikal antibürgerlichen Ansichten im Visier, was ihn dazu bewog, 1904 Berlin den Rücken zu kehren und die nächsten 4 Jahre mit ausgedehnten Reisen durch Deutschland, Frankreich, Italien und die Schweiz zu füllen. Über diese Reisen führt er Tagebuch. Besondere Episoden fanden dann Eingang in seine bereits erwähnten unpolitischen Erinnerungen sowie in seine Ascona-Broschüre. Dort hat er auch ein Spottlied auf die Vegetarier veröffentlicht. Das wollen wir aber nicht heute vortragen, sonst wäre das noch geschäftsschädigend hier. Noch lange vor Beginn des Ersten Weltkrieges verfasste Erich Mühsam seine antimilitaristischen Gedichte. Zwar schrieb er auch für verschiedene Zeitschriften, doch was ihm am meisten am Herzen lag, wurde nicht publiziert, sodass er 1911 eine eigene Zeitung, nämlich den Kain, gründete mit dem Zusatz Zeitschrift für die Menschlichkeit. Ja. Während der Dauer. Während der Dauer des Krieges stellte er die Zeitschrift ein, weil er der Kriegsgegner alle Menschlichkeit durch den Krieg mit Füßen getreten sah. Ohnehin wäre das Periodikum wegen seiner antimilitaristischen Haltung behördlicherseits verboten worden. Erst 1919 ließ er den Kain wieder neu erscheinen. Schon zu Beginn des Krieges versuchte Mühsam, leider erfolglos, die Gründung eines internationalen Bundes von Kriegsgegnern, was ihm eine erste Internierung einbrachte. 1915 wurde er dann wegen Militär- und Kriegsdienstverweigerung zu 6 Monaten Festungshaft verurteilt. Zwischen 1916 und 1918 organisierte er Protestmärsche, Kundgebungen und Streiks gegen die Fortführung des Krieges oder beteiligte sich an deren Organisierung. Als es im Januar 1918 mit dem Streik der Rüstungs- und Munitionsarbeiter in ganz Deutschland zu einem ersten großen Massenkampf gegen den Krieg kam, zögerte mühsam keine Minute, sich in den Dienst dieser Sache zu stellen. Hierüber berichtete später Zenzel mühsam. Zitat: Arbeiter der Münchner Kruppwerke stürmten morgens in unsere Wohnung und holten mühsam aus dem Bett mit dem Verlangen, Erich, sprichst du in der Fabrik für den Streik. Erich folgte freudig dem Ruf der Arbeiter, er war stolz auf das Vertrauen. Zitat Ende. Der Streik brach allerdings kurze Zeit später zusammen. Erich Mühsam wurde verhaftet und im bayerischen Traunstein, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Ort in Niederösterreich, das habe ich am 10. Juli leider getan, dass ich es beide verwechselt habe. Also wurde er in Traunstein interniert. Dort konnte er sich zwar weitestgehend frei bewegen, konnte sich auch ein Zimmer mieten und musste sich nur 5-mal am Tag namentlich in ein Lagerbuch eintragen. In Traunstein befand sich ein Internierungslager für Studenten aus sogenannten Feindstaaten, die zu Kriegsbeginn an irgendeiner deutschen Hochschule studierten, und auch für Kriegsgegner. Das Lager war von Militär sehr streng bewacht. Im letzten Kriegsmonat kam auch ein noch junger Mann, ebenfalls nach Traunstein, aber nicht als Internierter, sondern als Angehöriger der Wachmannschaft, der vom Militär zudem noch die Aufgabe hatte, seine dortigen Kameraden zu bespitzeln. Dieser Mann war ein gewisser Adolf Hitler. Ob mühsam bei seinen täglichen Meldepflichten diesem einmal begegnet ist, ist nicht bezeugt. Mühsam wurde am 5. November 1918 wieder aus seiner Traunsteiner Internierung entlassen, nachdem er noch durchgesetzt hatte, dass man ihm schriftlich die Widerrechtlichkeit seiner Verhaftung bescheinige. Noch am gleichen Tag sah man ihn bei einer Massenversammlung in einem Münchner Hotel als Redner gegen die Fortführung des Krieges und gegen die sogenannte nationale Verteidigung, die vor ihm der Heidelberger Wirtschaftssoziologe Professor Max Weber als Redner eingefordert hatte. Die Begeisterung der Menschenmenge für die Worte Mühsams war groß. 2 Tage später kam es in München zu einer revolutionären Massenerhebung gegen den Krieg. In einer gewaltigen Demonstration zogen die Menschen vor die Kasernen und verbrüderten sich mit den Soldaten.
War einst ein Anarchisterich, der hat einen Attentaterich, der schmiss mit Bomben um sich rum, es knallte nur so bum bum bum. Einst kam der Anarchisterich an einen Schlosshof fürstlich und unterm Rock verborgen fein, trug er ein Bom-Bom-Bombelein. Nach Haus kam Serenissimus, sprach Omnianus Vissimus und sprach viel weise Worte noch, dass alles rings nach Weisheit roch. Jedoch der Anarchisterich mit seiner Bombe seitwärts schlich und schmiss sie Serenissimo unter den Rokokopopo. Es war alles blass entsetzt, durchlaucht hat sich vor Schreck gesetzt, indes der Anarchisterich durch eine Seitentür entwich. Nur einer sprang beherzt dabei, zu helfen, was zu helfen sei, doch sprach er bleich: Volk, höre nur, es ist eine Bonbonniere nur. Rings aber lag man auf dem Knie und heulte, jammerte und schrie und betete: Du lieber Gott, schlag doch die Anarchisten tot! Drum merkt ihr, Anarchisterich, heil dich vom Attentaterich, kommst du zum Hofe, Fürstelicht, geht's fürder dir, fürchterlich.
Verbrüder sich mit den Soldaten in den Kasernen. Vor der Kaserne in der Türkenstraße, mitten im Zentrum Münchens, in der das Leibregiment des Königs lag, sprach Erich mühsam. Mit Begeisterung verließ des Königs Leibregiment das Quartier und marschierte mit den Massen durch die Stadt nach Oberwiesenfeld vor die dortigen Kasernen, wo wiederum Erich mühsam gegen das Völkermorden, für den Frieden und zu den Soldaten sprach. Auch dort kam es zu Verbrüderungen mit den Soldaten. Binnen 2 Tagen war die Revolution da. Einen Tag später, am 8. November 1918, hatte sie gesiegt. Bayerns König hatte abgedankt, Bayern war Republik geworden. All das ging ohne Blutvergießen vor sich. Ministerpräsident Bayerns wurde der unabhängige Sozialdemokrat Kurt Eisner, der Bayern zum Freistaat erhob. Eisner fiel am 21. Februar 1919 auf offener Straße dem Pistolenattentat eines rechtsradikalen Studenten aus adligem Hause zum Opfer. Vorübergehend regierte in Bayern der Zentralrat der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte, bis sich dann wiederum eine parlamentarisch-sozialdemokratische Regierung unter dem aus der Pfalz stammenden Schullehrer Johannes Hoffmann bildete. Die Arbeiterschaft und die Mehrheit der bäuerlichen Bevölkerung Bayerns war aber für die Errichtung einer Räterepublik, deren Vorkämpfer Erich Mühsam war. Am 4. April 1919 kam es in Augsburg zu einem Generalstreik, bei dem die zentrale Forderung hieß: Bildung der Räterepublik, Bündnis mit Räterungarn und Räterussland. 3 Tage später, am 7. April, wurde in München die Bayerische Räterepublik ausgerufen. Johannes Hoffmann und seine Minister suchten das Weite und setzten sich nach Bamberg ab, um von dort aus mit Unterstützung des rechten Sozialdemokraten Noske, der von sich später sagte, dass er der Bluthund gegen die revolutionären Arbeiter habe sein müssen, und mit Hilfe der konterrevolutionären, nationalistisch und monarchistisch ausgerichteten Freikorps den Sturz der Räterepublik vorzubereiten. Am 13. April führte ein Rechtsputsch zum Sturz der ersten Münchner Räterepublik. Mühsam und 12 andere Mitglieder des Zentralrats wurden von Weißgardisten verhaftet. Während sein Freund Gustav Landauer im Stadelheimer Gefängnishof von der wütenden rechten Soldateska mit Gewehrkolben traktiert und zu Tode getrampelt wurde, wurde Mühsam als Gefangener der Hoffmann-Regierung ins Zuchthaus Ebrach im nordbayerischen Steigerwald verbracht. Die Putschisten kamen zu einem Großteil nicht aus Bayern, sondern wurden in Württemberg angeheuert. Der Putsch gegen die Räterepublik konnte noch am gleichen Tag, an dem er begonnen hatte, niedergeschlagen werden. Mühsam aber blieb weiterhin hinter Gittern. Im Juni wurde er ins Münchner Amtsgerichtsgefängnis Neudeck verlegt. Im Juli 1919 verhandelte ein von Offizieren besetztes Standgericht eine volle Woche lang gegen ihn wegen seiner aktiven Beteiligung an der Novemberrevolution und der Räterepublik. Der schon oben erwähnte Geiselmord vom 19. April 1919 wurde ihm nicht angelastet, da seine Schuldlosigkeit hieran aufgrund seiner Inhaftierung zweifelsfrei feststand. Auch bescheinigte ihm das Militärgericht, dass sein Handeln in keiner Beziehung ehrlos gewesen war. Trotzdem wurde er zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt. Zunächst kam er ins Gefängnis Ansbach, dann in die Festung Niederschönenfeld. Über die Haftbedingungen, denen die revolutionären Gefangenen aber auch wegen ziviler Delikte inhaftierte ausgesetzt waren, haben wir durch die Briefe Erich Mühsams an den sozialdemokratischen Justizminister der Weimarer Republik, Gustav Radbruch, einem früheren Schulfreund, Dutzfreund Mühsams aus Lübecker Zeiten, sowie aus seinen Darstellungen in seiner späteren anarchistischen Zeitung Fanal und seiner Broschüre über die Festungshaft in Niederschönfeld hinreichend Kenntnis. Im Vergleich zu diesen Bedingungen behandelte man selbst im kaiserlichen Deutschland, sogar in Kriegszeiten, die politischen Häftlinge verhältnismäßig human. Von seinen 15 Jahren verbüßte Mühsam mehr als 5,5 Jahre, bis er am 20. Dezember 1924 wieder freikam. Wo das Herz der Justiz der Weimarer Republik tatsächlich schlug, zeigt sich am Beispiel eines anderen Gefangenen, der 1923 in München gegen die sozialdemokratische Regierung zu putschen versuchte. Er wurde 1924 zu 5 Jahren Haft verurteilt, von denen er jedoch nur wenige Monate in Landsberg am Lech abzusitzen brauchte und am gleichen Tag wie Erich Mühsam aufgrund einer Amnestie entlassen wurde. Dieser Gefangene war jener schon erwähnte Adolf Hitler, dem die Amnestierung eigentlich galt. Mühsams gleichzeitige Entlassung, aber eher als ein demokratisches Feigenblatt hierzu dienen sollte. Diese Amnestie war für Mühsam nämlich keine, vielmehr wurde ihm die Reststrafe nur zur Bewährung ausgesetzt. Im Gegensatz zu den Revolutionären von 1919 war Hitler Ehrenhäftling der Weimarer Republik. Als solcher konnte er nach Belieben Besuche empfangen, die Festungsanstalt jederzeit zu ausgedehnten Spaziergängen, zu Autofahrten und zur Teilnahme an Jagden verlassen. Als Mühsam die Festungshaft Niederschönenfeld verließ, war sein Gesundheitszustand katastrophal. In der Haft verlor er das Gehör auf dem rechten Ohr, obwohl es durch fachärztliche Behandlung hätte gerettet werden können, was aber die Festungsverwaltung abgelehnt hatte. Am 22. Dezember 1924 traf Mühsam um 20.20 Uhr per Zug im Anhalter Bahnhof in Berlin ein. Tausende Arbeiter kamen mit ihren Familien, um Mühsam mit großem Jubel zu empfangen. Mühsam sprach sofort zu ihnen und versprach, sich weiterhin für ihre Sache einzusetzen. Seit seiner Haftentlassung lebte Erich Mühsam nun in Berlin. Er wurde Mitglied der Roten Hilfe Deutschlands, abgekürzt RHD, aus der er einige Jahre später wieder austrat, nachdem er schon länger gemerkt hatte, dass die RHD keine eigenständige Organisation der Gefangenenhilfe war, sondern Massenorganisation der KPD. In der Roten Hilfe glaubte Mühsam, das fortsetzen zu können, was er unter extremen Haftbedingungen begonnen hatte, nämlich sich einzusetzen für verbesserte Haftbedingungen und Freilassung der politischen Gefangenen. Zu diesem Zweck machte er 1925 zusammen mit seiner Frau eine Agitationsreise durch ganz Deutschland. Die kommunistischen Anarchisten schlossen ihn deswegen aus ihren Reihen aus. Sie warfen ihm wegen seiner RHD-Mitgliedschaft besondere Nähe zur KPD vor. Mühsam gründete darum mit anderen Genossen und Genossinnen die anarchistische Vereinigung und gab ihr mit dem von ihm von 1926 bis zu ihrem Verbot 1931 herausgegebenen Zeitung Fanal ein eigenes zentrales Organ. Schon recht früh sah er die faschistische Gefahr über Deutschland und die Welt hereinbrechen. Doch seine Warnungen und seine Forderung, dass sich die Organisationen der Arbeiterbewegung zu einer Kampffront gegen die immer mehr erstarkenden braunen Horden vereinigen sollten, blieben fast ohne Widerhall. Das Schicksal wollte es, dass Mühsam als einer der ersten Revolutionäre dem braunen Terror zum Opfer fiel. Am 28. Februar 1933, dem Tag nach dem Reichstagsbrand, erschienen um 5 Uhr in der Frühe 2 Kriminalbeamte in der Mühsamschen Wohnung im Arbeiterviertel Berlin-Britz und verhafteten ihn aus dem Bett heraus. Schon Wochen vorher hatte es anonyme Briefe und Anrufe mit Morddrohungen gegeben, sodass sich Mühsam von Freunden, unter anderem von Rudolf Rogger und von Augustin Suchy, schließlich überreden ließ, ins ausländische Exil zu gehen. Die Koffer standen schon für eine Abreise bereit, doch Mühsam konnte trotz größter Mühe das notwendige Geld für eine Ausreise nicht zusammenbringen. Erst am 27. Februar, also am Tag des Reichstagsbrands, hatten Mühsam und seine Frau so viel Geld beisammen, dass wenigstens für ihn eine Fahrkarte nach Prag gelöst werden konnte. Trotz der bereits unmittelbar an den Reichstagsbrand erfolgten ersten Verhaftungswelle wollte Mühsam erst am anderen Tag in der Frühe abfahren. Selbst das Angebot, die Nacht bei weniger gefährten Genossen zu verbringen, schlug er aus. Das hat mir auch der Augustin Suchy selbst erzählt, als ich 1973 ihn in seiner Schwabinger Wohnung in der Leonrothstraße in München besucht habe. Da hat mir der Augustin Suchy erzählt, dass an dem Abend des 27. Februar 1934 Erich Mühsam bei ihm zu Gast war, als sie dann die Nachricht vom Reichstagsbrand und den ersten Verhaftungen durchs Radio erfahren hatten. Suchy hat dann deshalb Erich Mühsam inständig gebeten, vorerst nicht in seine eigene Wohnung zurückzukehren, weil er sonst ebenfalls verhaftet würde. Aber aus irgendwelchen Gründen ist dann doch Erich Mühsam in die Nacht wieder in seine Wohnung zurückgekehrt. Nach seiner Verhaftung wurde Mühsam zunächst ins Gefängnis Lehrter Straße in Berlin verbracht, von wo aus sein weiterer Leidensweg unter ständischen Misshandlungen durch andere Gefängnisse und Konzentrationslager führte, bevor er am 10. Juli 1934 von SS-Leuten in KZ Oranienburg ermordet wurde. Am 16. Juli 1934 wurde er mittags um 1 Uhr auf dem Waldfriedhof in Berlin-Dahlem beerdigt. Nur etwa 20 Menschen, Mühsams Frau war nicht darunter, waren zur Beisetzung gekommen, beobachtet von Spitzeln der Gestapo. Während Erich Mühsam zu Grabe getragen wurde, hatte seine Frau bereits gemeinsam mit einer Freundin die Grenze des Hitlerreiches überschritten und wandte sich Prag zu. Denn auch ihr drohte die Verhaftung. Das Stalin-Regime lockte sie bald in die Sowjetunion, um sie propagandistisch auszubeuten. Dann wurde sie in ein sibirisches Arbeitslager verschleppt und sollte zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, wie so viele andere Antifaschisten und Antifaschistinnen, an Hitlers Deutschland ausgeliefert werden. Letztlich konnte sie aber in Moskau verbleiben, wenn auch nur in einem Gefängnis. Ihren weiteren Lebensweg rekonstruierte oder beziehungsweise recherchierte nach 1945 vor allem der Anarcho-Syndikalist und Freund Erich Mühsams, Rudolf Rogger. Die letzte Nachricht allerdings war die über ihren Tod 1962 in Ost-Berlin. Der Kabarettist, Bengelsänger, Satiriker, Schriftsteller, Antimilitarist und Anarchist Erich Mühsam war trotz seiner zahlreichen Verbindungen zu verschiedenen linken Organisationen, nicht nur zu anarchistischen, im Grunde genommen ein Einzelkämpfer, der unerbittlich gegen sich selbst und seine Umgebung, seine Überzeugung vertrat, ohne aber jemals den Anspruch erhoben zu haben, dass er die alleinige Wahrheit vertrete. Wenn er sich in Wort, Schrift und Tun für andere einsetzte, dachte er zugleich immer daran, jenseits aller sozialistischen Parteiungen eine Mehrheit aufbauen zu können, die sich als Bollwerk gegen den aufkommenden Faschismus hätte stellen können. Und im Nachhinein gab ihm die Geschichte auch recht.
Wessen Welt ist die Welt?
Und so weiter.
Ja.